Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Beitrag für den Gesund und Glücklich Kongress. Und im virtuellen Kongressraum darf ich heute eine ganz besondere Frau begrüßen. Eine Frau, die 25 Jahre als Hebamme tätig war, die selbst gerade den sehr bekannten Schwangerschaftskongress veranstaltet hat online und die mit diesem Thema Geburt und Kinder und dieses neue Leben komplett auch infiziert ist und genau darüber heute sehr, sehr gut berichten kann. Wir stellen die Weichen für unser Leben mit der Geburt eines Kindes. Herzlich willkommen, liebe Franka Poppe. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Also ich persönlich freue mich ganz besonders auf das Interview heute mit dir, weil eben das Thema Geburt, gerade wenn man als Frau schon Kinder hat oder auch als Mann natürlich, das prägt natürlich das Leben nachhaltig. Und wir sind froh, dass du Zeit hast und wirklich auch hier deinen Beitrag heute bringen kannst, denn bei dir ist noch gar nicht so lange her. Du hast den Schwangerschaftskongress veranstaltet mit über 10.000 Teilnehmern. Du kannst dann gerne ein bisschen erzählen, wie es auch so war. Und er war sehr, sehr erfolgreich, zumindest auch. Viele Menschen haben die Kongresspakete genutzt, denn das Expertenwissen war so breit und vielfältig und man konnte auch richtig eintauchen. Franka, wie ist es bei euch damals gelaufen? Wie ist es dir da ergangen in dieser Zeit?
Meinst du in der Kongressvorbereitung oder während dem Kongress? Was
meinst du? Vorbereitung und während des Kongresses. Also wie ist es dir so gegangen?
Also ich habe diese Idee gehabt. Ein Jahr vorher konnte ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt vor der Kamera zu sitzen und habe immer die Leute bewundert, die da so reden können und dann aber irgendwann gedacht, es hat mich so sehr gerufen. Ich finde, das Thema liegt mir so am Herzen, weil der Start ins Leben ist einfach so wichtig. Und ich habe dann einfach angefangen und habe viele Monate dann das vorbereitet und habe ganz viele Experten gesucht, die ich teilweise, die meisten kannte ich schon und wusste, was sie ungefähr so zu sagen haben. Und habe dann praktisch alles, was mir wichtig war zum Thema Geburt, alle Themen, wirklich medizinisch, psychologisch, seelisch, alles, was ich da so in diesem Zusammenhang wichtig fand, habe ich dann eben reingenommen. Habe wunderbare Experten gefunden und habe sehr schöne Gespräche gehabt.
Und was haben dann auch die Teilnehmer so gesagt oder dir rückgemeldet zum Kongress?
Ja, ganz, ganz schöne, positive, also eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, dass es eben so umfangreich ist, dass man so viel dabei lernt und dass viele Schwangere auch gesagt haben, das haben sie noch nie gehört, das wird einfach nicht, ist nicht publik, wenn man so zum Frauenarzt geht in so einem ganz normalen Vorbereitungsprozess und da sehr viel mitnehmen konnten.
Du bist ja selbst sehr wissbegierig, du hast auch Medizin und Psychologie studiert, Theologie, Ausbildung zur Psychotherapeutin hast du gemacht, du bist auch Yoga-Lehrerin, also du hast ja ein ganz breites Spektrum. Das ist halt natürlich, wenn man so Menschen oder Experten interviewt, dann noch einmal eine breitere Möglichkeit, dann auch wirklich Fragen zu stellen und in die Tiefe zu gehen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was dann das Interview ausgezeichnet hat, das du jeweils geführt hast mit den Experten, oder?
Ja, also ich bin unheimlich wissbegierig tatsächlich schon immer. Und habe dadurch auch kann mehr Zusammenhänge dadurch herstellen. Also es geht eben wirklich nicht nur um die medizinische Schiene und nicht nur um die psychologische, sondern es spielt alles ineinander. Wir sind eine Einheit, Körper und Seele. Und das ist einfach wichtig, dass man dann wirklich alle Aspekte sieht und alles mit berücksichtigt. Ja.
Körper, Geist und Seele, also dann auch in Einheit, wenn wir ein Kind in die Welt setzen oder wenn wir glauben, gerade ein Kind würde jetzt so das Glück auch für uns bedeuten, als Eltern, als Menschen generell, dann sind wir uns ja oft für diesem ganzen Spektrums gar nicht bewusst, was da auf uns zukommt. Und wir sind ja auch, wie du jetzt schon gesagt hast, eingangs ein bisschen nur teilinformiert über das, was da jetzt letztlich auch passiert, wie wir da mit unterstützen können. Was ist es letztendlich, gerade am Anfang, wenn du jetzt auch daran denkst, an viele Mütter, Väter, die du begleitet hast, was sich Menschen, Eltern erwarten von dem Prozess und wie es dann doch am Ende aussieht, wenn das Kind da ist. Also wie hast du als Hebamme auch das erlebt, dieses Glück, von dem wir so träumen?
Du sagst immer, ich habe als Hebamme gearbeitet, ich bin immer noch Hebamme. Das ist nicht vorbei. Ja. Ja, erstmal dieser Aspekt, man sollte nicht ein Kind haben wollen, um irgendwas Fehlendes noch, also dass einem irgendwas fehlt im Leben. Das ist vielleicht noch so ein Aspekt, sondern wirklich, wirklich offen sein und nicht, das fehlt mir noch zu meinem Glück, das brauche ich jetzt noch, wenn man deshalb ein Kind haben möchte. Und es ist einerseits total schön, wenn man es schafft, sich auf seine Intuition einzulassen und nicht so viel im Außen zu suchen. Das ist ein total guter, also so ging es mir damals. Ich habe sehr jung mein erstes Kind bekommen und habe eigentlich gar nichts gelesen und mich gar nicht informiert, sondern habe einfach mich drauf verlassen. Das wird schon so seine Richtigkeit haben. Und es war wunderbar. Es war eine sehr schöne Geburt. Und ich merke jetzt immer mehr, dass die Eltern ja oft älter sind, eben nicht so jung, und dann ganz viel Kopf dabei ist. Und man kann ja nicht kommunizieren sozusagen. Also man informiert sich ja immer. Also man wird passiv informiert. Und das ist wiederum die Gefahr, dass man dann durch die Frauenärzte oder so in eine Richtung gedrängt wird, wo es viel mehr um Probleme geht, wo es immer nur um Probleme geht und nicht um dieses, ich kann mich auf meinen Körper verlassen und das klappt schon alles so. Und da ist jetzt wiederum, würde ich jedem empfehlen, Yoga zu machen oder irgendeine andere Art von Meditation oder von irgendwas, was die Seele praktisch mehr in den Mittelpunkt rückt. Yoga eben nicht als Gymnastik, sondern Yoga als was ganz Ganzheitliches, um wieder in dieses Körpergefühl reinzukommen und weg vom Kopf. Weil es geht ja immer darum, heutzutage Bücher zu lesen und sich Videos anzugucken und eben bei den Frauenärzten irgendwelche Untersuchungen nahegelegt zu bekommen oder so, dass man da ein Gegengewicht schafft und wirklich durch den Körper, das Körperbewusstsein wieder mehr stärkt, eben durch Yoga oder wem das liegt, wer Meditation machen kann oder beides natürlich, es gehört ja zum Yoga dazu, dass man da mehr in diese Richtung geht, um sich wieder mit seinem Körper zu verbinden und mehr nach innen zu horchen, sozusagen.
Mhm. Also, dass der Kopf ein bisschen zurückweicht und der Verstand geht. Also, ich kann es auch nur von mir sagen, auch ich habe versucht, dann keine Bücher zu lesen, bevor unser Sohn auf die Welt gekommen ist. Mhm. Aber natürlich nimmt man viele, viele Dinge trotzdem auf und hat dann auch vielleicht eine Idealvorstellung. Mir war es Hypnobirthing bei mir und Hausgeburt etc. Und dann gewisse Dinge funktionieren dann vielleicht doch etwas anders. Und dann ist die Enttäuschung auch oft groß. Und das erlebe ich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis. Und vielleicht der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat vielleicht die Geburt dann doch anders erlebt, als sie sich das gewünscht hätte. Und das sind dann doch auch viele Vorstellungen da, die wir so haben. Was sagst du da Menschen, dass sie doch diesen, auch wenn sie sagen, ja, das war jetzt nicht die ideale Geburt und ich habe ja jetzt die Weichen für das Leben meines Kindes gestellt und das ist aber nicht so ideal gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht vorab einmal die Frage, was wäre denn so eine ideale Geburt, wenn wir es jetzt eh schon ansprechen? Und dann auch dann als zweitens, dass man dorthin kommen, ja, was tue ich, wenn ich es dann nicht so erleben darf?
Ja, also eine ideale Geburt würde ich jetzt vor allem mit dem Begriff selbstbestimmt beschreiben. Also für jeden ist ideal ein bisschen was anderes und es ist völlig in Ordnung, dass der eine sagt, ich brauche die Sicherheit des Krankenhauses und ich brauche auch das Gefühl, dass ich Schmerzmittel bekommen kann, sobald ich das möchte. Und für den anderen ist es wichtig, ich möchte selbstbestimmt, verstehe ich darunter, dass ich zu Hause bleibe und dass ich in meinem gewohnten Umfeld bleibe oder auch, dass jemand sagt, ein Geburtshaus ist für mich ein guter Kompromiss zwischen diesem medizinischen und diesem, ich möchte das doch nicht zu Hause alleine machen. Das ist alles in Ordnung. Und wichtig ist wirklich, sich auf sein Gefühl zu verlassen. Und was du vorhin gesagt hast, ich habe Vorstellungen von der Geburt. Ich möchte das so oder so erleben. Das ist ja wieder der Kopf. Das ist ja immer der Kopf. Auch wenn es was Alternatives ist sozusagen. Es ist eine Vorstellung. Und das Wichtige ist wirklich, mit seinem Körper sich zu verbinden und dieses in sich hineinhorchen mehr zu kultivieren vielleicht. Ja, dass man mehr darauf achtet vielleicht, indem man einfach spazieren geht und in sich hineinhorcht, indem man sich jeden Tag 10 Minuten vielleicht nimmt, wo man sagt, das ist eine Zeit, wo ich mich zurückziehe, wo ich in mich hineinhorchen kann und mir auch wirklich überlege, was ist mir wichtig, wie möchte ich als Mama sein, wie stelle ich mir die Geburt vor, wie stelle ich mir die Schwangerschaft vor, aber immer auch mit dem Atmen zum Beispiel das zu verbinden, dass man das in seinen Körper reinholt. Das ist jetzt so vielleicht für manche abstrakt und deswegen ist es wirklich total schön, wenn man sich jemanden holt, eine Hebamme oder auch irgendjemanden, der das begleiten kann, der dann auch immer wieder Impulse gibt. Das finde ich total wichtig, dass man so, wenn man eben nicht so, so sehr noch mit sich verbunden ist, dass man sich jemanden holt, der das wirklich machen kann, der ihn begleitet in der Schwangerschaft und der darauf, also das muss man natürlich auch gut gucken, was ist das für eine Person? Es gibt, die meisten Hebammen sind sehr empathisch, aber nicht alle. Man muss das wirklich mit seinem Gefühl, mit seinem Bauchgefühl abgleichen, wer ist das, der mich da begleitet? Und auch welche Frauenärztin, Frauenarzt begleitet mich, wenn überhaupt? Es ist kein Zwang, ja, man kann sich auch von der Hebamme nur die ganze Zeit begleiten lassen, das wissen viele auch nicht. Man muss nicht zum Frauenarzt gehen, das kann eben auch eine Hebamme machen. Und wenn wirklich eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt, der einem keine Angst macht und der in die Richtung schiebt, ja, Geburt ist was Gefährliches und Geburt ist was ins Krankenhaus, also schon mal potenziell krank sein könnte. Sowas ist wichtig. Und das andere, wenn man wirklich schon mal eine Geburt erlebt hat, dass man das aufarbeitet, auch wieder mit einer Person, die sich damit auskennt. Ganz wichtig, dass man darüber nochmal sprechen kann, dass man das aufarbeiten kann. Das erlebe ich ganz oft, dass die Frauen, wenn wir das erste Mal uns treffen, dass sie dann viel von ihrer eigenen, also ich frage dann auch viel über die erste Geburt, dass man sich damit auseinandersetzt und das auch wirklich sich mit allen Aspekten nochmal auseinandersetzt, damit man nicht, also wenn es wirklich traumatisch war, dass man das wirklich verarbeiten kann. Das ist total wichtig.
Also dass
was
dann
auch noch wichtig, was auch eigentlich vor der ersten Geburt wichtig ist, dass man sich mit seiner eigenen Geburt auseinandersetzt, dass man seine Eltern fragt, wie war eigentlich meine Geburt und wie war meine Stillzeit, wie war die ganze Zeit. Das wissen viele nicht. Wenn ich so das erste Mal frage, dann sage ich, oh, ich weiß gar nicht, ob ich gestillt wurde und ich weiß gar nicht, wie meine Geburt war. Und das gebe ich dann immer als Auftrag gleich am Anfang. Frag mal deine Mama, wenn sie noch leben, manchmal leben sie nicht mehr. Aber die meisten ja schon, dass man dann eben fragt, wie war meine Geburt, war das irgendwie problematisch, weil das spielt in die Geburt des eigenen Kindes total hinein. Und auch, was die eigene Mama über Geburt denkt, wenn die eigene Mama sagt, also Geburt ist was ganz Scheußliches, da muss man halt durch, hat meine Mama zum Beispiel gesagt, also es war ganz schlimm, muss man halt durch, kann man ja nicht ändern. Und wenn man sich damit nochmal auseinandersetzt, das ist wichtig. Und auch wenn man dann nach der Geburt des ersten Kindes kommt ganz viel hoch. Also da kommt ganz viel hoch, wie die eigenen Eltern mit einem umgegangen sind, als man selbst Baby war. Und dass man das nicht zurückdrängt. Also vielleicht kann man es im Moment nicht anschauen. Das ist auch völlig legitim, dass man erstmal das weg zurücksteckt, aber sich später nochmal damit auseinandersetzt. Das ist auch ganz wichtig.
Oh ja, also da waren jetzt auch viele, viele Punkte dabei, wo wir noch tiefer gehen könnten. Also da vor allem hast du jetzt auch gesagt, dass so diese Zeit dann unmittelbar nach der Geburt, wo dann wirklich alles, da kommt dann schon einiges hoch, also wo man dann noch einmal wirklich tiefer schauen darf bei sich selber, was ist da jetzt los? Und man hat dann wirklich, also gewisse Themen, das geht sich dann irgendwie nicht mehr aus. Das sind so viele, also ich weiß es jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive, wo du, wenn du gerade auch bewusster unterwegs bist und ja, und da in die eine oder andere Richtung schon vorgearbeitet hast, aber dann eben trotzdem, boah, jetzt geht's richtig rund. Und da bist du dann in einem ganz anderen Modus und dann kommt natürlich auch noch das dazu, dass vielleicht eben, wie du gesagt hast, man kann nicht alles jetzt gleich anmachen oder anschauen. Yeah. Man darf dann schon nochmal auch etwas auf die Seite geben und sagen, es geht jetzt nicht. Bei mir war es zum Beispiel auch dieses Thema Stillen, dass das nicht so ganz hundertprozentig so funktioniert hat, wie mein Kopf sich es mir vorgestellt hat. Und dann auch dort als Mama eben nicht diese Versagensängste auch zu haben, so sagt, okay, man ist ja keine gute Mama, man kann das nicht, es funktioniert nicht so. Also ich glaube, da sind so viele Zweifel und Ängste auch dabei, also von der Schwangerschaft weg, über die Geburt und auch danach. Also die Angst bekommt ein ganz neues Spektrum. Wie hast du das so erlebt, das Thema Angst?
Ja, da ist jetzt wieder das so wichtig, wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen, sich begleiten zu lassen, weil es nach der Geburt hat man eben wirklich nicht die Zeit, sich das anzuschauen, und da ist man erstmal völlig man muss funktionieren. Und das aber später nochmal sich anzuschauen, ist wichtig, und dass man in dem Moment eine Begleitung hat, die sagt, komm, das schaffst du, wir können später nochmal drüber reden, aber die erstmal sieht, was ist jetzt nötig, um eben nicht in Angst und Versagen zu kommen. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man, auch wenn die Geburt nicht so den Vorstellungen entsprechend gelaufen ist, dass man sich nicht verurteilt dafür. Und das ist, es hat alles immer einen Sinn. So wie das gelaufen ist, so hat es einen Sinn. Und wichtig ist es wirklich, wenn man das im Moment wegschiebt, was völlig legitim ist, dass man sich das später nochmal anschaut, weil das ja auf die Eltern-Kind-Beziehung, also erstmal auf die Mutter-Kind-Beziehung einen Einfluss hat, weil das später alles, was im Unterbewusstsein stecken bleibt, hat Auswirkungen, die man nicht in der Hand hat, die man dann nicht so gut beeinflussen kann. Deswegen ist das wichtig, das später nochmal sich bewusst anzuschauen. Und was jetzt nochmal ein neuer Aspekt ist, auch die Vater-Kind-Beziehung und die Paarbeziehung. Da sind jetzt so viele Sachen, die man sich nochmal einzeln anschauen könnte, weil ja auch der Partner, während der Geburt ein eigenes Erleben hat, und wenn die Geburt nicht so gut gelaufen ist, wenn er irgendwie, auch die Männer werden traumatisiert, wenn die Geburt schlimm verlaufen ist, und die Männer werden oft nicht so gesehen. Es wird immer die Mama gesehen, die natürlich für das Baby jetzt erstmal wichtiger ist, aber die Paarbeziehung dann auch darunter leidet, wenn man das nicht sich anschaut und nicht darüber reden kann, weil vielleicht jeder auf eine gewisse Art sprachlos ist, weil der Mann was erlebt hat, wo er gedacht hat, wo er überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass man das sich unbedingt später nochmal anschaut, weil das sonst die Paarbeziehung im schlimmsten Fall zerstören kann, weil das alles, was im Unbewussten wirkt, eben ganz besonders tief wirkt und auf die Vater-Kind-Beziehung wirkt, es ist einfach so viel, wo es gut ist, wenn man eine Person hat, die das begleitet und die das nochmal dann anspricht und sagt, jetzt schauen wir mal dahin oder jetzt, oder vor der nächsten Geburt, in der nächsten Schwangerschaft, dass man da nochmal alles anschaut, und aber wirklich nicht sich verurteilt, wenn man es im Moment nicht schafft. Das ist völlig in Ordnung.
Ja. Also, dass man auch wirklich auf die Begleitung achtet. Für mich war es zum Beispiel selbstverständlich, dass ich mich durch eine Hebamme begleiten lasse, aber es ist auch immer mehr der Trend hingehend, auch wieder keine Begleitung zu wählen. Und es gibt da auch die Möglichkeit, mit Doulas zu arbeiten. Was ist da eigentlich der Unterschied zur Hebamme?
Ja, also eine Doula ist praktisch nicht ausgebildet, die darf mir keine Geburt leiten. Die ist eher für die Seele zuständig, und es ist gar nicht so wichtig, was für eine Person, also was für eine Ausbildung. Doch, also schon, es ist schon gut, wenn es bestimmte Ausbildungsinhalte gab im Leben dieser Person. Aber wichtig ist vor allem, dass man menschlich gut kann, dass man auf einer Wellenlänge ist. Also eine Doula ist praktisch also nochmal eine Zusatzbegleitung, die Sachen sieht, die eben nicht medizinisch sind, sondern die vielleicht, das sind oft sehr seelisch sehr, sehr empathische Frauen, die viel so mit auf dieser Ebene arbeiten. Das ist auch total gut. Und was vorhin, was mir noch eingefallen ist, es gibt einfach auch zu wenig Hebammen, die das begleiten können. Und es gibt eben auch Hebammen, die sehr jung sind vielleicht, die direkt von der Schule kommen und die erstmal nur das Medizinische sehen, weil in der Ausbildung ja viel das Medizinische im Mittelpunkt steht. Und bin der Meinung, eine Hebamme sollte Kinder bekommen haben, damit sie wirklich mitreden kann. Und also je älter man ist oder je mehr man erlebt hat, desto mehr hat man natürlich auch Lebenserfahrung und schon mal was davon gehört oder schon mal was davon auch selbst erlebt. Ich habe zum Beispiel auch selbst eine Fehlgeburt gehabt. Das ist auch was, wo man dann viel besser die Frauen mit einer Fehlgeburt verstehen kann. Und das ist auch wieder ein Aspekt, wenn man eben zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte in seiner Geschichte, dass man das auch unbedingt vor der nächsten Geburt nochmal aufarbeiten sollte. Oder auch eine Abtreibung. Also das gibt es ja auch, dass man das auch ganz weit zurückdrängt und denkt, ja, das war so, das habe ich jetzt alles verarbeitet, aber in der Schwangerschaft oder während der Geburt kommt es eben doch nur. Deswegen ist es gut, dass ich vorher nochmal mache.
Du hast ja selbst vier Kinder, also vier Kinder gesund zur Welt gebracht. Sie sind jetzt schon alle erwachsen und ausgezogen, hast du erzählt. Jetzt auch vielleicht so an dich die Frage, wie waren so diese Facetten einer Geburt? Wahrscheinlich waren Ähnlichkeiten, aber wahrscheinlich war keine gleich. Wie hast du da das erlebt? Vielleicht magst du da ein bisschen einen Einblick geben, wie man, auch wenn man mehrere Kinder hat, wie sich das gestalten kann oder wie sich auch das Bewusstsein verändert, so über die Zeit.
Also meiner Meinung nach waren meine Kinder im Prinzip wie eine Psychotherapie. Ich habe unheimlich viel mich damit auseinandergesetzt. Also es ist natürlich auch immer persönliche, wie viel man zulassen möchte. Also ich habe unheimlich viel dadurch gelernt und aufgearbeitet, meine eigene nicht schöne Geburt zum Beispiel und auch wie meine Eltern am Anfang dann mit mir umgegangen sind, mit diesem immer mal alle 4 Stunden durfte das Kind nur gefüttert werden und zwischendurch musste es im Kinderzimmer sein und durfte nicht verwöhnt werden und musste auch mal schreien und dieses ganze, das habe ich wirklich dadurch auch arbeiten können, dass ich traue es mir mal gar nicht zu sagen. Ich hatte wunderschöne Geburten, ich hatte total selbstbestimmte Geburten zu Hause, habe meine Kinder alle alleine bekommen.
Also ohne Begleitung.
Ja, ich habe das war gar nicht so vorher, das habe ich gar nicht so gesagt, ich will das nicht. Es kam einfach so. Ich habe dann gedacht, auch ich brauche jetzt eigentlich keine Hebamme und habe das dann eben alleine gemacht. Das war da, jetzt heutzutage ist das schon öfter mal im Gespräch, das war damals noch gar kein Thema und deswegen habe ich da auch gar nicht so viel drüber gesprochen. Das war halt mein Weg. Und ich hatte immer ein sehr gutes Körpergefühl. Ich habe immer schon Yoga gemacht und dadurch bin ich gar nicht so repräsentativ vielleicht. Ich habe dadurch, dass mein erstes Kind sehr früh kam und ich noch sehr intuitiv war, hat sich das so weiter fortgesetzt, dass ich dann einfach immer das Gefühl hatte, ja, das kann ich. So. Ja. Wo ist das Problem? Ja, so ein bisschen. Ja.
Aber ich glaube, das macht es ja dann schlussendlich auch aus, dass du als Hebamme begleitest, weil für dich das Natürlichste auf der Welt ist, möglicherweise, dass du deswegen so gut begleiten kannst.
Ja, und trotzdem bin ich auch total, wie gesagt, dass ich sage, ich finde es auch völlig legitim, wenn man ins Krankenhaus gehen möchte und bin völlig, ich nehme das, was die Frauen bringen, sozusagen, was sie mitbringen und darauf baue ich auf. Und wenn das für eine Frau ist, die eine PDA möchte, dann ist das so. Ich kann das zwar dann nochmal ansprechen, dass man, was viele zum Beispiel nicht wissen, dass man bei der PDA nicht mehr aufstehen kann. Also, dass man oft durch diese PDA dann liegen muss, weil die Beine nicht mehr richtig mitmachen und dass man auch oft nicht mehr aufs Klo gehen kann und dann eben einen Katheter haben muss. Es ist nicht immer so, je nachdem, wie die PDA sitzt, aber das sind Sachen, die man einfach wissen muss. Und wenn man sich dann, also das ist auch, finde ich, sehr wichtig, dass man einfach das alles weiß und wenn man sich dann dafür entscheidet, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn man das nicht weiß und dann so überrollt wird, das habe ich ganz oft erlebt, dass die Frauen sagen, ja, ich konnte ja dann gar nicht mehr aufstehen und ich war dann an das CTG gefesselt, weil mit einer PDA man fast ständig über das CTG überwacht werden muss, weil es eben doch dann Komplikationen wahrscheinlicher macht und weil dann oft ein Wehentropfen noch sein muss. Und durch den Wehentropfen und wiederum, ja, das ist eine Kaskade, die dadurch beginnt. Und das einfach vorher zu wissen und das wirklich anzusprechen, das ist wichtig. Und wenn dann eine Frau sagt, ja, aber ich kann mit Schmerzen einfach nicht umgehen, ich möchte trotzdem eine PDA, ist das völlig in Ordnung. Ja, das ist für mich wirklich das, was die Frauen mitbringen, das ist in Ordnung. Und ich möchte gerne, dass die Hausgeburt ein bisschen mehr in das Normale rückt. Dazu möchte ich gerne beitragen. Aber wenn eben dann eine Frau sagt, nee, also ist überhaupt nichts für mich, dann ist das so. Ja. Wenn man aber sich mal, was vielleicht ein guter Aspekt ist, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn man schwanger ist und überlegt, wo möchte ich gerne mein Kind bekommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel wählen könnte, irgendwo auf freiem Feld oder in einem Haus, was ich vorher noch nie gesehen habe, oder in meiner gewohnten Umgebung oder eben vielleicht so, wie es früher war, in meiner Höhle, in meinem Nest sozusagen, was für ein Gefühl kommt als erstes? Wenn man dann sagt, ja, also zu Hause ist es eigentlich schon schön, dass man dann das nicht gleich wegschiebt und dann mal einfach überlegt, wäre es vielleicht wirklich eine Option, dass ich zu Hause bleibe in meiner gewohnten Umgebung, dass ich nicht, wenn ich wehen habe, nochmal irgendwo hinfahren muss und dass ich natürlich eine absolut gute Begleitung habe, auf die ich mich verlassen kann, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass man das einfach mal als Möglichkeit in Betracht zieht und nicht gleich sagt, nee, also geht gar nicht. Mhm. Nochmal mit reinnimmt in sein Bewusstsein.
Mhm. Welche Rahmenbedingungen müssen dann für eine Hausgeburt trotzdem da sein? Also was sollte man sich dann auf jeden Fall, oder wie sollte man sich darauf vorbereiten? Kann man da ein paar Punkte, vielleicht ein paar wichtige Punkte ansprechen, was da wichtig ist zu beachten?
Ja, also wichtig ist, dass man sich zu Hause wohlfühlt, auch wenn man laut werden könnte. Das ist für viele ein Aspekt, dass die sagen, nee, zu Hause bleiben kann ich nicht. Wenn ich dann schreie, dann hören das die Nachbarn. Mhm. Darüber habe ich komischerweise gar nicht nachgedacht früher. Das war irgendwie gar nicht so. Aber das höre ich oft, dass eben Frauen sagen, nee, das kann ich nicht. Da kann ich mich nicht wirklich fallen lassen. Dann ist das wirklich ein Aspekt, vielleicht ein Geburtshaus in Betracht zu ziehen. Mhm. Eine ganz wichtige Sache ist der Partner. Wenn der Partner das Gefühl hat, oh Gott, das ist ja furchtbar, dann kann man das auch nicht machen. Also man sollte wirklich ganz gut in Kontakt sein mit seinem Partner und das alles gut besprechen. Also vielleicht ist er ja auch am Anfang so auf diesem Level, dass er sagt, oh Gott. Und dann aber, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man dann gemeinsam sagt, ja, ist vielleicht schon wirklich eine Vorstellung. Mhm. Dann ist noch auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, was sagt die eigene Mama? Wie wichtig ist die eigene Mama für mich? Und wenn die sagt, also was ist denn das für eine dumme Idee? Und man ist noch sehr verbunden mit seiner Mama. Ist das auch ein Aspekt, den man in Betracht ziehen sollte? Und eben die Hebamme, die man unbedingt vorher suchen muss und bei der man ein richtig gutes Gefühl haben muss. Mhm. Und womöglich auch, also was auch wichtig ist, dass man den Plan B immer im Kopf hat, was passiert, wenn es wirklich nicht klappt, dass man dann ein Krankenhaus hat, wo man schnell hinkommt, wo man gut aufgenommen wird. Es gibt nämlich auch Krankenhäuser, die Hausgeburten verurteilen und die dann, wenn man da ankommt, einen richtig das auch merken lassen, dass sie das eigentlich sehr doof finden. Darum sollte man sich vorher auseinandersetzen, dass man das mit der Hebamme eben bespricht, mit welchen Krankenhäusern hast du gute Erfahrungen, wo könnten wir notfalls hin, dass man das auf jeden Fall im Kopf hat und auch immer eine Tasche gepackt hat, eben wenn es doch nicht klappt, dass man dann nicht völlig konfus noch Sachen zusammensuchen muss. Jetzt auch kein Beinbruch, das kann auch später der Partner noch bringen, aber das ist schon zumindest, dass man einfach ein gutes Gefühl hat in jeder Richtung. Mhm. Das ist wichtig.
Ja, es ist sehr spannend. Und auch ich hatte eine Hausgeburt geplant und wir sind dann ins Krankenhaus, weil aus unterschiedlichen Gründen das dann eben von der Zeit her nicht mehr gegangen ist. Und das war schon auch so ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, auch wie steht die eigene Mutter zur Hausgeburt? Und das konnte ich mit meinen Eltern nicht besprechen, so das Thema Hausgeburt. Also das Kind wird zu Hause also auf die Welt kommen. Also das war meine Eltern waren komplett aus dem Häuschen, wenn sie darüber überhaupt noch nachgedacht haben, dass ich nur da mit dem Gedanken drüber nachdenken, das so zu machen. Also das ist schon, glaube ich, wirklich ein wichtiger Aspekt, dass man da auch nochmal schaut, wie kann man das vielleicht auch für sich auflösen oder halt auch diese Bindung hat man zur Mutter nun mal stärker oder wie löst sich das möglicherweise?
Ja, das ist eben die Frage, wie nah ist man seiner Mutter noch? Es gibt ja auch, kann ja auch sein, dass man gut abgenabelt ist und dass einen das nicht so sehr beeinflusst, aber man sollte eben nicht unterschätzen, wie das im Unterbewusstsein einen noch beschäftigt.
Ja, ja, die Aspekte wirklich auf den mehreren Ebenen wirkten. Ja, sehr, sehr schön. Und jetzt auch so diese Zeit in der Schwangerschaft, da scheiden sich ja auch immer wieder so die Geister. Was nimmt ein Kind da schon wahr? Inwiefern kann ich da zur Gesundheit auch meines Kindes beitragen, vielleicht auch zum Glück? Hast du da vielleicht noch so ein paar Einblicke, die du uns mitgeben kannst, inwiefern auch die Schwangerschaft selbst schon dorthin vorbereitet, dass man auch eine gute Geburt haben kann? Also eine, ja, wie sie eben auch bestimmt ist, sagen wir mal so, aber wie man das möglichst positiv unterstützen kann.
Ja, ganz, ganz klar. Das Baby ist von Anfang an dabei. Das Baby ist eine Person. Die ist nicht erst eine Person, wenn es auf die Welt kommt. Das ist total wichtig. Und dass die Schwangerschaft unglaublich wichtig ist für das Baby, also für beide. Dass die Mama sich als selbstbestimmtes Wesen erlebt und dass das Baby sich als wahrgenommen erlebt. Das ist total wichtig. Und deswegen ist mir eben das Yoga in der Schwangerschaft auch wichtig, dass man damit ganz viel Kontakt schon mal mit dem Baby aufnehmen kann. Das kann man auch ohne Yoga, natürlich. Aber wichtig, dass man eben in Kontakt mit seinem Baby ist. Ich meine, das ist ja eigentlich klar. Mhm. Und dass man wirklich weiß, das Baby gibt zum Beispiel den Impuls zur Geburt. Also das ist kein passives Irgendwas, sondern das Baby ist aktiv. Es erlebt natürlich in den ersten Monaten noch nicht so viel und dann zunehmend mehr. Das ist ja klar, das wird ja erst... Nervensystem bildet sich aus, schon im Mutterleib. Und es nimmt wahr. Es nimmt wahr, wenn ich mit meinem Partner streite. Es nimmt wahr, wenn ich Ängste habe. Und deswegen ist es eben so grundlegend wichtig, dass man sich mit allem auseinandersetzt. Dass man sich wirklich mit seinen Ängsten auseinandersetzt, mit seinen Sorgen, die man hat. Und dass man dann wiederum eben eine Begleitung hat, wenn man sagt, ich habe aber in dem Aspekt, das macht mir Angst. Oder da habe ich Sorge, dass man das nicht zurückdrängt, weil das eben auch auf das Baby wirkt. Und wenn die Mama unsicher ist oder auch wenn nachher während der Geburt die Mama sich so rausnimmt und irgendwie sagt, macht mal, ne, das gibt viel, also ich habe das damals in meiner Krankenhauszeit oft erlebt, dass die Frauen sich praktisch zur Geburt an der Pforte abgegeben haben und gesagt haben, macht mal, holt mal das Baby aus mir raus. Es gibt immer beides, ja. Es gibt natürlich völlig bewusste Frauen und Paare, aber es gibt eben auch die. Und dann das Baby sich verlassen fühlt. Also man muss diese Verbindung während der Schwangerschaft und während der Geburt diese Verbindung haben und in Kommunikation sein mit dem Baby, weil es ist immer von beiden Seiten. Eben wie gesagt, das Baby gibt den Impuls, so jetzt möchte ich auf die Welt, jetzt gehen die Wehen los. Da kann die Mama sich auf den Kopf stellen, wenn das Baby noch nicht bereit ist, dann passiert nichts. Und dann ist dieser Wehentropf auch überhaupt nicht, ja, das ist ja auch wieder so ein Thema, dass man dem Baby Zeit geben sollte, wann es wirklich auf die Welt kommen möchte und nicht sagt so, 10. Tag, jetzt nach der Uhr, wir müssen das jetzt rausholen. Mhm. Das ist wiederum eben auch so ein Aspekt, wenn man ins Krankenhaus geht, dass man da oft ausgeliefert ist, diesem Vorgehen, diesen Prinzipien, die da herrschen. Und ja, könnte ich noch so viel dazu sagen. Eine Hausgeburt ist eigentlich sicherer, weil so viele Sachen erst im Krankenhaus entstehen, durch diese Situation, sich ausgeliefert zu fühlen oder sich nicht geborgen zu fühlen. Dadurch entstehen oft solche Sachen. Wehenstillstand gibt es zu Hause viel seltener, weil man sich eben in seiner gewohnten Umgebung viel vertrauter fühlt. Und weil man auch für die Männer zum Beispiel ist das ein Aspekt, der Mann fühlt sich in seinem eigenen Haus ja zu Hause und im Krankenhaus ist er ein Gast oder manchmal auch nur Beiwerk. Und der Mann, der Partner ist so wichtig für die Geburt, dass man das gemeinsam macht, dass man sich gegenseitig, ja, dass der Partner wirklich gut unterstützen kann. Und es gibt tolle Krankenhäuser, überhaupt keine Frage, aber man muss es sich wirklich vorher sehr gut angucken. Was ist das für ein Krankenhaus? Wie werde ich da wahrgenommen? Wie werde ich da unterstützt? Ich könnte so viel zu allem sagen.
Ja, also ich merke jetzt auch gerade, nämlich, da sind schon ein paar Punkte auch drinnen, gerade wenn man sagen, oder man geht in ein Krankenhaus, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil man sich dafür entschieden hat oder weil es einfach die Situation auch erfordert. Und dann halt auch diese Eigenverantwortung in der jeweiligen Situation wahrzunehmen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, dass gewisse Dinge einfach auch so passieren, wie ich das Gefühl habe als Mutter, als Gebärende, noch nicht Mutter, dass das für mich jetzt stimmig und richtig ist. Und da ist man halt dann gerade in so einem, ja, wieder in einer gewissen Unsicherheit oder auch, dass der Partner da dann mitgeht, weil man, wie du schon vorher oder eingangs gesagt hast, man wird dann relativ schnell überrumpelt, ne, von gewissen Dingen. Ja, also sei es jetzt CTG, das ist dann einmal schon automatisch, oder vielleicht eine Leitung, die automatisch gesetzt wird, wie gehe ich damit um, ne? Oder wo kann ich eine Grenze ziehen?
Ja, also das sind wieder so viele Aspekte, genau. Da, zum Beispiel ist es wichtig, dass man vorher mit seinem Partner und möglichst mit der Hebamme, die einen vorher begleitet, überlegt, manche nennen das Geburtsplan, dass man sich wirklich vorher überlegt, vielleicht aufschreibt, was möchte ich, was möchte ich nicht, und was der Partner das wie ein Anwalt vertreten kann, wenn man selbst nicht mehr so gut in der Lage ist. Man ist vielleicht sehr außer sich oder man möchte sich in sich zurückziehen, dass der Partner dann dafür einstehen kann. Ja, das möchte jetzt meine Partnerin oder das nicht. Oder was fiel mir vorhin noch ein, dass man, oder zum Beispiel ist es auch, wenn man eine Wassergeburt möchte, wenn man gern in die Badewanne möchte. Das ist zum Beispiel auch noch ein Aspekt, den man sich vorher angucken sollte, weil zum Beispiel mit einer PDA geht das nicht mehr. Oder dass man am Anfang im Krankenhaus fast immer einen Zugang gelegt bekommt. Das sollte man ansprechen, wenn man sich das Krankenhaus vorher anschaut. Man kann sagen, das möchte ich nicht. Also das sind auch Sachen, die, das muss man wissen. Es ist nicht so, dass man alles mit sich machen lassen muss. Also das ist eben wichtig, dass man da vorher das mit der Hebamme bespricht. Was muss ich eigentlich erdulden? Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber was muss ich mit mir machen lassen und was kann ich einfach sagen? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte nicht ständig ans CTG, wenn es nicht gerade eine Notsituation gibt. Oder ich möchte keinen Zugang gelegt bekommen, weil mir das dann gleich das Gefühl gibt, im Krankenhaus und krank zu sein. Und eine Geburt ist nichts Krankes. Oder wir haben zum Beispiel früher, mussten wir immer den Frauen während meiner Ausbildung, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, mussten wir einen Einlauf machen und mussten sie rasieren. Und das sind auch so Sachen, wo die Frau sich ausgeliefert fühlt, ja. Es kann schön sein, wenn man einen Einlauf hat, weil man dann eben nicht Angst haben muss, dass man während der Geburt Stuhl oder Urin verliert. Aber es kann auch sein, dass man sich da völlig ausgeliefert fühlt, dass wenn da ein Einlauf ist. Ist heutzutage nicht mehr so, aber zum Beispiel, ja. Oder dass man mir ist wohl noch was eingefallen, das weiß ich gerade nicht wieder nicht. Mit der Sauglocke, dass man auch weiß, was bedeutet überhaupt eine Sauglocke, was bedeutet ein Kaiserschnitt, wann ist es so, dass man wie ein Stichwort mit seinem Partner vereinbart, weil man oft an einem Punkt kommt, dass man irgendwann sagt, ach, ist mir alles egal, macht ruhig. Genau. Und dass man aber hinterher dann sagt, ach, hättest du doch da noch gesagt, nee, dass man das gut mit seinem Partner bespricht, dass man wirklich sehr gut in Kontakt ist, dass man da nicht dann in eine Situation kommt, wo man dann hinterher sagt, boah, das war ja furchtbar oder so. Ja? Mhm. Dass man auch wirklich das Krankenhaus sich vorher anschaut und alle diese Punkte anspricht. Dass man alles, was man ja nicht überrascht wird, sondern genau, wie geht ihr damit um? Wie ist das möglich? Kann ich zum Beispiel, möchte ich nicht im Liegen gebären, ist es so, dass ich am Ende trotzdem möglichst aufs Geburtsbett komplimentiert werde oder so, sondern dass ich wirklich in meiner Geburtsposition bleiben kann. Ist das möglich? Oder kann ich wirklich mein Baby im Wasser gebären, wenn nicht gerade irgendwelche was Gravierendes dagegen spricht? Das ist zum Beispiel auch
sich da also einen Plan zurecht machen, auch mit dem Partner, den Weg gemeinsam gehen und dann sich auch wirklich anschauen, die Umgebung, wie kann ich dort tatsächlich das auch durchführen oder was ich jetzt auch fühle, was jetzt richtig ist, was ich gerne machen möchte. Und du hast jetzt angesprochen, ja, was vielleicht noch vor vielen Jahren auch durchgeführt wurde mit Einläufen und Rasieren. Wie hat sich das so deiner Meinung nach oder vielleicht auch was aus deiner Erfahrung natürlich nach so in den letzten Jahren, aber doch auch verändert und wo vielleicht zum Positiven, wo eher zum Negativen, was ist da deine Erkenntnisse aus dieser Zeit?
Also da ist viel. Es ist wirklich viel passiert, dass die Kreissäle wunderschön geworden sind meistens. Also selbst in den Unikliniken haben sie wunderschöne Kreissäle, haben oft eine Geburtswanne, was ja vorher gar nicht denkbar war. Da ist ganz viel passiert und trotzdem sollte man sich, wenn man sich das Krankenhaus anschaut, nicht davon ausgehen, dass man auch alles ganz selbstverständlich nutzen kann. Also man sollte trotzdem ansprechen, was ist in der Situation, was ist, ja, mag manchmal schön aussehen und ist dann aber nicht so. Also dass man das wirklich nochmal genau fragt. Und der andere Aspekt ist jetzt in den letzten 2 Jahren, dass viel mit Maske, also dass man zur Geburt mit, dass man seine Geburtshelfer nur mit Maske sehen konnte, das finde ich ein Unding. Finde ich unglaublich, weil die Mimik wichtig ist und weil man gerade während der Geburt, wo die Seele so wichtig ist und wo man so offen auch ist, wo man, Geburt ist Hingabe, Geburt ist sich fallen lassen können. Und wenn man da nur Leute um sich sieht, die eine Maske aufhaben, also es gab sogar wohl anscheinend also in manchen Krankenhäusern, dass die Frau zur Geburt eine Maske anhaben musste. Also das finde ich unglaublich, ja. Bei den meisten nicht, aber oder nur bis zu einer bestimmten, nur in der Eröffnungsphase, was weiß ich. Also das finde ich alles unglaublich, weil eben Geburt ist Seele. Es ist nicht, dass man da sagt, so jetzt, ja, das finde ich unverantwortlich, wenn man das macht. Aber das spricht eben wiederum dafür, dass viele dann sich überlegt haben, ich bleibe doch lieber zu Hause, dann aber keine Hebamme gefunden haben. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass es sehr wenig Hausgeburtshebammen gibt und dass man sich sehr früh darum kümmern muss. Das ist auch nochmal vielleicht wichtig, dass man sich, wenn man Hausgeburt machen möchte, sehr früh darum kümmern muss. Oder auch wenn man ins Geburtshaus möchte und oder Geburtszimmer, gibt es manchmal auch Geburtspraxen, dass man sich früh darum kümmern muss und auch generell, um eine Hebamme generell zu begleiten, auch wenn man ins Krankenhaus möchte, sich früh kümmern muss, das ist wichtig, damit man auch möglichst noch auswählen kann und dass man wirklich da aus diesem Aspekt auch nochmal überlegt, zu Hause zu bleiben zur Geburt, weil das einfach unmöglich. Also wir können nur hoffen, dass es jetzt wieder besser wird und dass es keine Masken mehr gibt. Aber im Moment ist es noch so, dass das gesamte Geburtsteam alle mit Masken sein müssen. Keine Ahnung, ob es überall immer umgesetzt wird. Und ich weiß auch nicht, wie es in Österreich zum Beispiel ist oder in der Schweiz, dass man sich das aber auch nochmal vorher anschaut, weil das unheimlich viel Wirkung hat, die Geburt, auf dieses Fallen lassen können, auf dieses Loslassen können. Ja. Und dass viele traumatische Geburten, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, durch die Krankenhaussituation entstehen. Durch dieses, es hat ja oft auch nicht Einfluss, wer überhaupt einen da begleitet. Also man erwischt dort eine gute Hebamme oder vielleicht eine, mit der man nicht so gut kann. Also man hat da keinen Einfluss drauf. Es sei denn, man ist in einem Belegkrankenhaus oder in einem ganz kleinen Krankenhaus, wo man die Hebammen vorher kennenlernen konnte. Aber sonst hat man eben die gerade Dienst hat. Und wenn der Dienst wechselt, hat man eine andere. Und da kann man Glück haben oder Pech haben. Und das ist eben was man zur Geburt eigentlich überhaupt nicht brauchen kann. Man braucht was Verletzliches und man braucht was, wo man sich aufgehoben fühlt. Ja? Mhm. Also es ist schon so, dass die allermeisten, die Hebamme werden, auch wirklich sehr empathische Personen sind. Aber es gibt auch noch manche Ältere, die eben schon sehr routiniert und damit abgekühlt sind, sage ich jetzt mal. Das gibt es eben auch noch. Ja? Man hat da dann keinen Einfluss drauf, wen man da erwischt.
Wenn wir jetzt dann noch kurz einmal möchte ich noch in die Schwangerschaft springen, weil du jetzt auch so angesprochen hast, so gewisse Aspekte, wie sie sich gerade auch entwickeln. Und gerade in der Schwangerschaft ist es immer mehr Vorsorge hineingehend, also ob es jetzt Fruchtwasseruntersuchung ist, die viele, obwohl sie gar noch nicht im Risikobereich sind, durchführen lassen oder sei es so diese 3D-Ultraschall-Scans und so weiter. Also wie siehst du solche Dinge? Inwiefern ist das sinnvoll? Und wann sollte man so auch klar für sich sagen, na, das ist auch nicht notwendig oder das entzieht sich jetzt jeder Grundlage?
Ja, das ist auch wieder ein großes Thema, weil wir heutzutage unheimlich auf dieses Bildschirmdenken fixiert sind. Also ich bin sehr kritisch, was Ultraschall betrifft. Ich habe das selbst so gut wie gar nicht gemacht in meinen Schwangerschaften. Es hat einen unheimlichen Boom gegeben. Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, dass nur noch 3 Ultraschall praktisch von der Krankenkasse bezahlt werden. Aber wenn der Arzt oder die Ärztin das oder begründen kann, dass es ein Risiko irgendwie ein Risiko definieren kann, kann es auch ganz oft gemacht werden. Und es ist was die Männer besonders lieben, wenn die eben zum ersten Mal mitgehen. Es durften jetzt in der Zeit jetzt die Männer oft gar nicht mitgehen zum Frauenarzt, aber wenn, finden die Männer das natürlich toll, wenn sie das Baby zum ersten Mal sehen können, weil für die Männer ist es natürlich sehr abstrakt, besonders die ersten Monate, wo sie das Baby noch nicht fühlen können, sind die dann immer total happy, oh, ich habe das Baby gesehen. Und man sollte sich das trotzdem bewusst machen. Und wir wissen nicht, wie ein Ultraschall auf das Baby wirkt. Es ist sehr umstritten. Es kann gut sein, dass das Baby deshalb so strampelt, nicht weil es sich freut, dass es jetzt gesehen wird, sondern dass es unter Stress gerät, dass es unter Ton, also dass es bestimmte laute Geräusche hört während dem Ultraschall, das wissen wir nicht wirklich. Und viele Babys strampeln eben sehr während dem Ultraschall und man kann das als sich wehren werten. Ja? Man kann sagen, das Baby wehrt sich dagegen. Man kann auch sagen, oh ja, das ist fröhlich und hüpft vor Freude. Aber das sollte man sich doch mal bewusst machen, dass das eben nicht unbedingt Freude ist. Und dass man auch durch diesen Ultraschall ins Außen gerät so sehr und in dieses, ja, in dieses Denken außen und immer wieder überwachen und anschauen und Risiko minimieren, indem ich von außen gucke. Und das ist nicht so. Man sollte viel, also ich finde es viel wichtiger, dieses nach innen hören viel mehr zu in den Mittelpunkt zu rücken und dieses Gefühl zu stärken, das Gefühl, mit seinem Baby verbunden zu sein und ihm Liebe zu schicken und ihm Licht zu schicken und nicht von außen zu gucken. Das finde ich total wichtig.
Und das kann man ja auch ganz klar machen, ne? Also
eigentlich. Ja, total. Und sobald der Partner das Baby spürt von außen, also dass man lieber da viel mehr die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass der Papa das anfassen kann von außen und wirklich spürt. Und je mehr er das anfassen kann und vielleicht auch unter Anleitung einer Hebamme, kann er auch das Baby viel mehr fühlen. Nicht nur, dass es tritt gerade, sondern wie liegt es gerade oder so. Das kann man sich zeigen lassen von der Hebamme. Und das ist wunderschön, ja, wenn man auch für die Männer, dass sie dann so teilhaben können. Und auch, dass man vielleicht so einschläft abends mit dem, dass der Partner die Hände auf den Bauch legt oder so. Solche Sachen, das ist viel, viel mehr wert, als immer von außen zu gucken. Und das ist unsere Zeit. Jetzt, wir gucken ständig aufs Handy, wir gucken ständig irgendwelche Bildschirme an. Sich das nochmal bewusst zu machen, dass nicht das der Weg ist, sondern dass es wirklich viel schöner ist, weil man ja auch später mit seinem Kind innerlich verbunden ist und das in der Schwangerschaft schon mal richtig, ja, dass das Baby sich wahrgenommen fühlt. Und das fühlt es nicht, indem man es andauernd von außen per Ultraschall anguckt.
Ja. Also du siehst schon als Zuhörer, Zuhörerin, das ist so, da geht es so in die Tiefe, da sind so viele Aspekte. Und deswegen kann ich da auch wirklich nochmal auf das Kongresspaket von deinem Kongress hinweisen, wo dann wirklich diese Einzelbereiche nochmal in der Tiefe auch behandelt werden. Und ich möchte auch auf jeden Fall noch in dieses Thema hineingehen. Wir haben ja zum Beispiel hier in Österreich, gibt es genau nach der Geburt unter Kitpas-Untersuchungen, es sind auch regelmäßige Untersuchungen, die man durchführt. Es gibt verschiedene Prophylaxen. Das ist ja auch von Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, Vitamine, die man gibt nach der Geburt und so weiter. Und ob man auch hier in eine Eigenverantwortung gehen kann, dann gibt es das Thema natürlich auch Impfungen und inwiefern haben die Einfluss, jetzt nicht nur die Impfungen des Kindes, die dann relativ früh schon angesetzt sind, sondern eben auch die Impfungen der Mutter. Du hast jetzt vielleicht auch im Vorgespräch einmal ganz kurz darüber gesprochen, dass gerade die Rate der Fehlgeburten jetzt seit der Zunahme von Fremdkörperinjektionen auch wirklich zugenommen hat. Ich weiß auch, hier in Österreich haben die Hebammen, also die Organisation der Hebammen oder Vertreter der Hebammen, also nochmal ganz klar Stellungnahmen nochmal geschrieben und geschickt, dass sie das absolut nicht unterstützen können, dass das also wirklich auch Zwangsimpfungen oder irgendwas eingeführt werden, weil eben das tatsächlich unmittelbar einen Einfluss auf die Schwangerschaft und die Geburt haben kann oder eben eine Fehlgeburt. Wie hast du das jetzt auch gerade so erfahren, dieses kritische oder sehr schwer verdauliche Thema?
Ja, also das ist nochmal ein Riesenthema, könnte man nochmal mehrere Stunden drüber reden, weil es mich auch sehr, sehr beschäftigt und bewegt. Also wollte noch mal ganz kurz auch sagen, dass eben die Ernährung auch wichtig ist, dass noch mal ganz, ganz weiter zurück, dass ja. Ernährung und eventuell Nahrungsergänzung, dass ich da auch ganz viel mache mit den Frauen, also ganz viel berate eben während der Schwangerschaft. Das ist wichtig. Das ist auch noch mal ein großer Aspekt. Dann ging es um diese Nahrungsergänzung eventuell während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt, Vitamin D zum Beispiel. Ich habe damals gesagt, ich möchte gar keine Fremdkörper in meine Babys rein haben und habe gar nichts gegeben. Das würde ich heute anders machen. Ich finde Vitamin D unglaublich wichtig, auch für das Baby, also auch nach der Geburt. Da finde ich aber auch wichtig, dass man nicht Tabletten gibt, weil viele Tablettenstoffe, also das, was eine Tablette zur Tablette macht, dem Baby wiederum schaden, also dem Darm schaden. Das Thema Darm ist auch nochmal ein eigenes Thema, könnte ich auch nochmal eine Stunde drüber reden. Dass viele Tabletten, auch was Nahrungsergänzung betrifft, zum Beispiel Hilfsstoffe haben, so wie Titandioxid, was dem Darm schadet, was dem Darm der Mama schadet und damit auch nachher dem Darm des Babys, weil das wiederum Zusammenhang ist, können wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Da gibt es nochmal ganz viele Aspekte dazu. Mhm. Aber Vitamin D ist wichtig, weil wir einfach so wenig inzwischen in die Sonne gehen, weil wir nicht mehr draußen leben, weil wir eigentlich vor allem drin leben. Und ach, da könnte ich auch wieder ganz viel dazu sagen. Das zum Beispiel, ganz, ganz interessant, Diabetes in der Schwangerschaft nimmt unheimlich zu. Da gibt es nochmal eine ganz große, könnte ich gerade auch nochmal über diese Diabetes sprechen. Da ist aber ein Aspekt davon, dass wenn Diabetes in der Schwangerschaft festgestellt wurde, obwohl man eigentlich kein Typ dafür ist, also wenn man schlank ist und auch nicht in der Familie Diabetes hatte, dass das ein Vitamin-D-Mangel sein könnte. Das ist unglaublich spannend, dieses Thema, dass man seinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen sollte, wenn man diese Diagnose Schwangerschaftsdiabetes bekommen hat. Und dass eben die Kinder nach der Geburt, die Babys, möglichst Tropfen bekommen sollen, eben nicht Tabletten, weil die Tropfen viel einfacher zu dosieren sind und eben nicht diese ganzen Hilfsstoffe enthalten. Das finde ich wichtig.
Oh, da könnte man. Wie sieht es mit Omega-3 aus?
Wie sieht's mit genau, Omega-3 ist total, also das ist auch, also Omega-3 ist was zum Beispiel Fehlgeburten verhindert. Also in der Schwangerschaft, also wo fange ich an? Wir sind alle Omega-3 unterversorgt. Und es ist ganz besonders wichtig in der Schwangerschaft oder auch möglichst bevor man schwanger wird, wenn man das plant, Omega-3 zu nehmen bzw. seinen Spiegel bestimmen zu lassen, muss man leider selber bezahlen. Aber das ist total wichtig, weil eben zum Beispiel, wenn man zu Fehlgeburten neigt, dass man auch am Omega-3 liegen kann. Es kann auch am Vitamin-D-Mangel liegen. Beides sind wir unglaublich unterversorgt in Deutschland, wer nicht supplementiert. Also ich denke, die Zuhörer hier sind vielleicht schon so weit, dass sie vieles supplementieren. Da, also das ist, also auch Vitamin B zum Beispiel oder Eiweiß ist ein ganz großes Thema. Und Eiweiß kann der Körper, kann nur Neurotransmitter bilden, wenn auch Vitamine mit Vitamin B6 zum Beispiel dazu ist, kommt, wenn man das noch mit einnimmt. Und das sind alles Sachen, die auch unheimlich wichtig sind für die Schwangerschaft. Und jetzt zu dem anderen Thema, das jetzt wirklich sehr, sehr auffällt, dass es viel mehr Fehlgeburten gibt in den letzten 2 Jahren. Also wirklich, ich sage es konkret, seit der Impfung gibt es viel mehr Fehlgeburten. Es gibt viel mehr Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, viel mehr Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Das habe ich ganz konkret vor Augen. Ich habe mehrere Paare begleitet mit ihrem ersten Baby und die klar gesagt, wo wir noch immer mal Kontakt haben und die klar sagen, wir möchten gerne jetzt ein zweites Baby und es klappt nicht. Und natürlich gibt es keine Beweise dafür, aber das sind alles geimpfte Paare und sich das nochmal zu überlegen, was bedeutet das und in der Schwangerschaft zu impfen, finde ich sowieso völlig verrückt, weil man ja überhaupt nicht weiß, was, also Corona, gegen Corona, also jetzt ganz konkret, weil man ja überhaupt nicht weiß, was das macht mit dem Baby oder man weiß es, also es ist sehr, sehr, sehr negative Auswirkungen und man kann es nicht rückgängig machen. Das ist so eine Sache, also ich möchte gerne auch, ich mache auch die Paare, die ich begleite, darauf aufmerksam, die ganzen Babyimpfungen, die schon wirklich ganz früh empfohlen werden, dass man sich damit vorher auseinandersetzt. Also es ist überhaupt nicht so, dass man das alles machen muss, weil der Arzt das sagt. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, macht es auf keinen Fall. Aber ich sage, bitte kümmert euch vorher darum, das, was einmal im Baby drin ist oder was in der Frau drin ist, kann man nicht zurückholen. Und es gibt heutzutage viele Kombinationsimpfstoffe, wo man nicht weiß, was macht die Kombination, ja, was machen die, was ist gegenseitig, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Interessant sind dabei oder problematisch sind dabei die Hilfsstoffe, die in der Impfung sind, gar nicht mal so sehr der Stoff selber, sondern eine Impfung funktioniert nur mit Hilfsstoffen und diese Hilfsstoffe haben wiederum Einfluss auf den Körper. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und es gibt heutzutage wirklich, man kann sich überall informieren, es gibt auf YouTube genug, es gibt viele Bücher darüber. Kümmert euch darum, informiert euch darüber. Und man kann auch zum Beispiel schon mal damit anfangen, dass man sagt, ich möchte nicht, dass das Baby mit 3 Monaten geimpft wird, sondern erst später. Und dann hat man diese Zeit noch, um sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich zu informieren. Und das ist, finde ich, so wichtig heutzutage, dass man sich über alles informiert und nicht einfach sagt, ja, der Arzt wird es schon wissen und es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das ist nicht mehr so. Wir müssen wirklich, die Selbstverantwortung ist das Allerwichtigste bei allem, wirklich bei allem Schwangersein, Umgang mit dem Kind. Und das ist unsere Verantwortung. Wir haben Verantwortung für dieses Baby, für dieses Wesen, was wir in die Welt geholt haben. Und diese Zeit, diese erste Zeit stellt die Weichen für alles. Eben auch dafür, was ich einmal ins Baby reingetan habe, reingespritzt habe, kann ich nicht zurückholen. Das ist einfach wichtig. Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und sagt, ja, ich stehe dahinter, ich finde das wichtig, zum Beispiel Tetanus, was auch immer, dann ist es gut. Aber einfach zu sagen, ja, das wird schon so stimmen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht, ja.
Wir dürfen uns informieren, wir müssen uns informieren und auch wirklich die Verantwortung übernehmen. Wir können dann nicht später sagen, aber der Arzt hat gesagt und der ist schon. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, was man jetzt immer mehr sieht. Also autistische Kinder oder andere Krankheiten, die wirklich von klein auf bestehen und die auch in irgendeinem Zusammenhang stehen können mit Fremdkörpern, die möglicherweise zugeführt worden sind. Also daher auch ganz wichtig, die Ernährung in der Schwangerschaft, wenn ihr das jetzt noch mal kurz da zusammenfassen darf, dass man dann wirklich schaut, auch nochmal auf das Vitamin D, auf das Omega-3, du hast auch angesprochen, Vitamin B6 als
generell B-Vitamine sind. Und Vitamin A ist auch wichtig. Das wird oft noch verteufelt, weil viele sagen, nein, Vitamin A nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen Vitamin A auch in der Schwangerschaft. Und generell sich um das alles zu kümmern und sich wenigstens zu informieren, das ist so wichtig, weil unsere Böden sind heute ausgelaugt. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, in der Nahrung ist alles drin. Das ist überhaupt nicht mehr so. Wir haben in der Schwangerschaft einen viel höheren Bedarf und die Böden sind ausgelaugt, überdüngt. Es ist überhaupt nicht mehr, sind nicht mehr die Nährstoffe drin. Und das alles bekommt unser Baby mit. Und es ist eben auch so, dass das Baby bekommt das meiste, also es wird erstmal, der Körper sorgt sozusagen erstmal dafür, dass das Baby alles, was nur möglich ist, bekommt. Und es geht der Mama dann verloren. Und so entstehen dann auch zum Beispiel Schwangerschaftsdepressionen, weil die Mama einfach ausgelaugt ist und viele, viele Nährstoffe ihr fehlen. Zum Beispiel, das sind auch alles Aspekte, eine Schwangerschaftsdepression oder eine Wochenbettdepression ist nicht einfach nur Psyche. Da sind ganz vieles, was ineinander spielt, was man sich angucken sollte, darf und eben möglichst mit einer Person, die sich gut auskennt, wenn man selber nicht viel Ahnung hat und die einen darauf aufmerksam macht und das wirklich, dass man das alles sich rundum anguckt und und die Selbstverantwortung geht.
Ja. Was ja auch automatisch gegeben wird, ist die Folsäure und auf den Eisenspiegel wird geschaut. Jetzt ist das gerade auch dieser Eisenmangel in der Schwangerschaft oder dann auch später. Wie siehst du den? Wo hat der eigentlich so seinen tieferen Zusammenhang? Weil das ist ja auch wieder so etwas, das ist nicht jetzt nur das Eisen fehlt, das sind ja auch möglicherweise andere Themen, die da mit hineinspielen, dass dann letztendlich zu so einem Mangel kommt.
Ja, also das ist auch nochmal vielleicht wichtig, dass man ja, dass viele sagen, ja, ich bekomme ja vom Frauenarzt, eine Frauenärztin ein Kombipräparat und da ist ja alles drin. Und das stimmt auch nicht wirklich, weil erstens sind die Sachen sehr unterschiedlich dosiert. Da ist zum Beispiel, wenn Vitamin D oder Jod drin ist, das ist sehr, sehr gering dosiert. Das reicht nicht. Jod ist zum Beispiel auch nochmal ein Thema, was unheimlich wichtig ist in der Schwangerschaft. Viele Stillprobleme entstehen durch Jodmangel. Das wissen auch viele nicht und das wissen auch viele Frauenärzte nicht. Und da kann man so viel tun, ja, wo man dann, wo Frauen vielleicht abstillen und sagen, nee, hat nicht geklappt mit dem Stillen. Und es wäre vielleicht auch einfach nur dieser Aspekt anzuschauen, ja. Das ist zum Beispiel wichtig. Dann ist das mit dem Eisenpräparat, was die Frauen kriegen, vertragen sie oft nicht. Also man bekommt oft Verstopfung von diesem Eisenpräparat und viele vertragen es nicht so gut und der Körper kann dieses Eisen, weil es synthetisches Eisen ist, gar nicht so gut aufnehmen. Es ist also viel sinnvoller, wenn man organisches Eisen aufnimmt. Und generell ist es wichtig, organische Sachen sind viel besser vom Körper verträglich und viel besser treten die in Wechselwirkung mit anderen Sachen, können sich gegenseitig unterstützen. Also wenn man eben so ein chemisches Präparat bekommt, was womöglich noch Hilfsstoffe enthält, die wiederum den Darm schädigen. Also das sind auch alles Sachen, die man sich anschauen sollte. Klar, man kann sagen, ich gehe zum Frauenarzt, der verschreibt mir was und das wird schon so richtig sein und ich kümmere mich nicht darum. Dann ist das auch so, dann ist das so. Ja, aber wer mehr möchte, wer wirklich viel für sich und sein Baby tun möchte, der sollte sich das eben alles angucken.
Wenn jetzt das Baby da ist, dann haben wir also diese ganzen Thematiken, dass wir uns da auch natürlich den gesundheitlichen Aspekt anschauen dürfen, welche Impfungen und so weiter, das haben wir jetzt schon mal kurz angesprochen. Und dann kommt natürlich das Thema Ernährung des Babys, also dass, wenn das Baby gestillt wird, wird das gestillt, ist da an die Mutter angeschlossen, sonst gibt es eben diese Zusatznahrung oder überhaupt die Babynahrung, die gekauft werden kann, auf die viele auch vertrauen, dass da alles seine Richtigkeit hat. Und dann gibt es dann natürlich diese Breitzeit. Hast du vielleicht da jetzt auch noch in dieser Phase einen Aspekt, den du mitgeben möchtest, ganz unbedingt, weil das natürlich auch wieder ein eigenes Kapitel wäre per se.
Das ist eben, das ist auch nochmal ein richtig großes Thema. Also ich berate die Frauen auch, wenn sie aufhören zu stillen oder wenn sie anfangen zuzufüttern, so besser gesagt, auch wenn das nach einem halben Jahr ist oder so, berate ich die Frauen auch nochmal. Also dann ist es auch gut, sich das nochmal gut anzugucken und nicht einfach zu sagen, ich kaufe jetzt die Gläschen aus dem Supermarkt. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorhin noch sagen wollte mit dem Omega-3. Das ist so, dass man dem Baby nicht unbedingt Omega-3 geben sollte. Also man sollte generell wirklich mit dem Stillen und das Vitamin D reicht eigentlich, wenn die Mama gut mit Omega-3 versorgt ist. Das ist es ja auch wieder. Wenn die Mama stillt, muss sie dafür sorgen, dass sie gut versorgt ist mit all diesen Sachen, damit das Baby auch wirklich genug bekommt und damit ihr nicht so viel weggenommen wird. Früher hat man gesagt, jedes Baby kostet der Mama einen Zahn. Und das ist überhaupt nicht so, dass das so sein muss, sondern nur, wenn die Mama eben nicht gut versorgt ist. Oder dass man ganz, ganz schrecklichen Haarausfall hat auch während der Stillzeit. Auch das ist nicht Gott gewollt, sage ich jetzt mal so. Das ist nicht ein Schicksal, sondern man kann was dafür tun. Und zu diesem Brei oder zu diesem Zufüttern erstmal ist es natürlich so lange wie möglich stillen. Wobei mir wiederum das wieder zu dem anderen Thema aufgefallen ist, dass viele geimpfte Frauen Schwierigkeiten haben zu stillen. Das ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen, dass die Milch einfach nicht reicht, dass die Milch gar nicht kommt. Das ist ein Aspekt, der mir große Sorgen gemacht hat, dass zum Beispiel auch viele Babys oder man kann fast sagen, die meisten Babys von geimpften Frauen sehr viel kleiner waren, obwohl sie nicht früher geboren wurden, also sehr viel leichter geboren wurden. Nicht unbedingt krank, das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das beobachtet habe, aber leichter, wo ich gedacht habe, das ist sehr interessant. Und eben viele nicht gut stillen konnten, aber auch nicht alle, so kann man das auch nicht sagen. Also sehr verwirrend, ja, kann man das aber schon von der Tendenz her sehr deutlich. Und man dann eben zu dieser Pulvermilch greifen muss, die einfach, ja, ist wiederum schwierig. Natürlich sollte man sich nicht Vorwürfe machen, wenn man nicht stillen kann. Das ist ja auch wieder, es hat auch wiederum einen Sinn, dass das so ist. Und trotzdem ist da einfach natürlich nicht alles drin. Es geht ja nicht darum, dass man alle Vitamine bis zu einer bestimmten Kommastelle braucht, sondern dass es ja vieles ineinander greift und das Stillen eben ja auch von der eine seelische Sache ist, die dem Baby ganz viel gibt. Klar, man kann versuchen, mit der Flasche das Baby immer nahe zu sich und ganz viel Körperkontakt trotzdem zu haben. Ja, das kann man auf jeden Fall. Und dann ist es wichtig, ich bin der Meinung, 6 Monate voll stillen ist völlig in Ordnung, nicht vorher zu füttern. Und dann wiederum das Baby entscheiden zu lassen ist. Das Baby gibt ganz klare Zeichen, wenn man es immer bei sich hat, was man ja möglichst, was ja eigentlich normal ist, dass man das viel bei sich hat, auch beim Essen, dann gibt das Baby Zeichen. Ich interessiere mich jetzt für das, was da auf dem Teller ist. Und dass man es dann einfach mal probieren lassen kann, am Apfel lutschen oder an der Brotrinde oder so anfängt und nicht jetzt sagt, so, jetzt ist das Baby 6 Monate alt oder sogar 4 Monate, jetzt muss es mit dem Brei losgehen, weil viele Babys spucken dann den Brei erstmal aus. Sondern das Baby entscheidet, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich essen, jetzt bin ich neugierig und dann ist das gar kein Problem. Und dann kann man das auch mit Brei machen, natürlich mit gekauften Gläschen. Man kann aber auch gut selber kochen, das ist gar kein Problem, dass man einfach auch vielleicht was eine größere Menge kocht und dann einfriert und dann kleine Portionchen immer auftaut oder dass man für die Familie kocht und noch nicht würzt, dann was für das Baby rausnimmt und dann eben erst würzt. Das ist alles eigentlich viel unkomplizierter, als man sich das so vorstellt.
Ja, das ist wesentlich unkomplizierter, als man sich es vorstellt, tatsächlich so. Ich dachte mir auch, oh mein Gott, wie soll ich da jetzt Brei kochen? Und es ist so toll, wenn du dann beim Bauernmarkt oder ja, wo du eben auch dein Gemüse kaufst, hingehst, das frische Gemüse holst und du machst dann einfach schnell den Brei. Man hat da so Vorstellungen, auch wiederum der Verstand, dass das vielleicht kompliziert wäre. Das ist, glaube ich, etwas, das kann ich auch jetzt als Mama sagen, das ist doch relativ unkompliziert und gut möglich. Besser als ein fertiges Glas zu kaufen und das dann vielleicht zuzufüttern.
Das ist aber auch wieder was wie diese öffentlichen Meinung oder dass man von den Ärzten das so eingeredet bekommt, ja, und da muss man ganz genau und das ist, dass man dann ein sehr kompliziertes Gefühl bekommt. Und wenn ich erlebe das oft, dass wenn die Frauen dann mich kontaktieren nochmal und sagen, oh, ich möchte gerne mal über das Zufüttern sprechen, dass sie dann total erleichtert sind, wenn ich dann sage, also das ist gar kein großes Problem, das kann man so und so machen.
Ja. Nachdem wir sehr fortgeschritten in der Zeit sind, liebe Franka, würde ich einfach sagen, jetzt noch abschließend, was möchtest du unbedingt der Gesund und Glücklich Community auch so aus deinem Themenkreis noch mitgeben, was man unbedingt auch vielleicht sich nochmal zu Herzen nehmen sollte oder einfach bedenken sollte, um wirklich so diese Zeit, wenn die Weichen für ein neues Leben gestellt werden, wenn ein neues Leben, eine neue Seele in die Welt kommt, wenn man die wirklich mit Gesundheit und dann letztendlich auch mit Glück begleiten darf.
Also es ist wirklich, wie du gerade sagst, es werden die Weichen gestellt und es ist wirklich, es lohnt sich, so viel wie möglich dafür zu tun, dass der Start ins Leben gut wird, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Dass man alle Aspekte mit einbezieht, weil sich das, wenn man das nicht tut, jetzt wieder so negativ, dann rächt sich das später. Also die Beziehung zu deinem Kind entsteht am Anfang, entsteht in der Schwangerschaft. Und wenn man sich da nicht gut kümmert, passieren später Sachen, die man mit sehr viel mehr Aufwand wieder auffangen muss. Das ist alles immer möglich natürlich. Man kann auch später eine Psychotherapie machen, wenn man eben wie meine Generation mehr oder weniger vernachlässigt wurde. Man kann alles noch machen, was aber sehr viel mehr Zeit kostet. Und wenn man das am Anfang sich gut informiert, sich gut begleiten lässt, sich gut kümmert, dann hat man einfach so eine glückliche Zeit auch mit in der Schwangerschaft und mit seinem Baby. Und das lohnt sich, weil das wiederum ja den ganzen Einfluss für das spätere Leben hat, wie man sich mit seinem Kind später fühlt. Und ja, das würde ich gerne mitgeben und sich wirklich in jeder Richtung zu informieren.
Ja, absolut. Ich danke dir von Herzen, liebe Franka. Danke, dass du Zeit gefunden hast und diesen wertvollen Beitrag hier mit uns teilst. Und alles, alles Liebe für die Zukunft.
Danke, sehr gerne.